Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Wenn Sie um 20 Uhr die Tagesschau anmachen, dann ist er seit 4. Januar bei Ihnen im Wohnzimmer zu Gast. Doch Konstantin Schreiber ist nicht nur Tagesschausprecher, er ist preisgekrönter Journalist, er ist Bestsellerautor, Grimme-Preisträger, sogar in Ägypten ein gefeierter Fernsehstar und seit kurzem auch noch Romanautor. Denn in der letzten Woche kam sein sehr streitbarer Roman Die Kandidatin heraus. Herzlich willkommen, Konstantin Schreiber, hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Schreiber, Sie sind mir aus Hamburg zugeschaltet. Wir haben die Sendung am Vortag aufgezeichnet, weil sich in Ihrem Dienstplan etwas verschoben hatte. Sind Sie eigentlich noch nervös, wenn Sie daran denken, da sitzen jetzt Millionen Menschen vorm Bildschirm und ich spreche die meistgesehene deutsche Nachrichtensendung?
Ja, also ganz tiefenentspannt, als wäre es egal, stellt man sich da. Ich glaube auch, auch nach mehreren Jahren noch nicht hin. Also, weil sicherlich, also Kleinigkeiten werden bemerkt. Also die Sendung ist ja schon auf, wenn man so viel Perfektion angelegt, dass alles stimmt, dass die Sprache stimmt, dass man sich nicht verspricht, dass die Präsentation gut ist. Also ich glaube, da wird immer eine gewisse Anspannung bleiben. Aber also ganz so spannend wie die ersten Male ist es nicht mehr.
Sie wurden nach den ersten Sendungen mit vielen Schlagzeilen bedacht. Der neue Jan Hofer bis hin zu Superman. Bei welcher Schlagzeile haben Sie sich am besten getroffen gefühlt?
Am besten getroffen, ja, die weiß ich nicht. Also das ist ja nicht eine Personality-Show, wo ich jetzt irgendwas Besonderes von mir preisgebe, sondern also von daher, glaube ich, geht es da nicht darum, wo ich gut getroffen bin oder wo ich irgendwas von mir zeige, sondern ich mache halt den Job in dieser Funktion so. Und also diese Superman-Geschichte, der Vergleich hat mich schon sehr überrascht, weil ich ja nicht das erste Mal vor der Kamera stand im Januar, sondern das auch schon ein paar Jahre mache und das vorher eigentlich nie kam und auch kein Thema war. Also das hat mich schon sehr überrascht.
Wir sprechen gleich noch intensiver über die Tagesschau, über Ihren Weg dorthin und natürlich auch über Ihren aktuellen Roman, einen sehr brisanten Polit-Thriller, damit unsere Hörer und auch unsere Zuschauer auf YouTube den Mann hinter dem bekannten Namen aber noch ein wenig besser kennenlernen, würde ich jetzt gerne mal ein paar Satzanfänge machen und Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Ich bin gespannt.
Am besten finde ich an der Tagesschau
die objektive Ansprache.
Als Kind wollte ich gerne werden
Weltreisender.
Wenn ich drei Eigenschaften nennen sollte, die mich gut charakterisieren, wären das?
Effektivität, ich bin sehr effizient, chaotisch und ich glaube lustig tatsächlich.
Wenn ich grundsätzlich einen Tag lang in die Haut einer anderen Person schlüpfen dürfte, wäre ich gerne.
Ach, ich hatte immer mal die Idee, vielleicht werde ich auch Arzt. Also ich könnte mir gut vorstellen, mal irgendwo im Krankenhaus zu helfen für einen Tag. Gerade in der Zeit wie jetzt mit der Corona-Pandemie ist mir das ein paar Mal durch den Kopf gegangen.
Am meisten würde mich derzeit ein Interview mit folgender Person reizen.
Melania Trump.
Was würden Sie sie fragen?
Sehr vieles, wie das wirklich ist und war. Und also ich finde, sie ist schon auf bizarre Weise eine sehr spannende Persönlichkeit.
Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich als erstes
Waffenlieferungen in diktatorische Regime verbieten.
Für einen Journalisten finde ich es am wichtigsten, dass er
unvoreingenommen an Themen rangeht.
Ich kann mich ärgern über
Unpünktlichkeit.
Ich bewundere
Menschen, die ein Instrument richtig gut spielen können.
Die Nachricht, die ich am liebsten verlesen würde, wäre die folgende.
Die Corona-Krise ist endgültig vorbei.
Wenn ich meinen Kindern einen guten Ratschlag mit auf ihren Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende.
Das Leben zu genießen, gute Menschen um sich herum zu haben und schöne Momente.
Sehen Ihre Kinder eigentlich die Tagesschau oder sagen Sie, sie sind noch zu jung dafür?
Also mein Sohn ist noch zu jung, meine Tochter guckt schon.
Wie alt ist die?
Die ist 6. Aber findet das alles relativ düster. Also sie sagt schon manchmal, sie will das jetzt nicht sehen, also weil sie das irgendwie doch recht negativ findet, was es da teilweise gibt. Und das kann ich auch verstehen. Also ja, zum Beispiel, wenn ich das nennen kann, das war, als wir über Kükenschreddern berichtet haben. Also ich war halt im Studio und meine Familie hat zu Hause geschaut und das da wurde auch schnell irgendwie das Thema dann gewechselt oder wurde sie abgelenkt, weil sie das sehr verstört hat. Sie hat dann irgendwie auch gefragt, was passiert denn jetzt mit den Küken? Und da hat meine Frau gesagt, die werden jetzt auf die Wiese gebracht. Und das hat sie aber auch nicht geglaubt. Also es gibt natürlich wirklich Dinge, die sind auch für Kinder nicht. Das möchte man eigentlich nicht.
Haben Sie als Kind mit Ihren Eltern die Tagesschau geguckt?
Ja. Also ich könnte gar nicht mehr genau sagen, ab welchem Alter jetzt präzise. Aber, also, oder auch bewusst, weil die Tagesschau lief bei uns schon jeden Abend. Und das war schon für mich auch rückblickend Ja, also Dagmar Berghoff hat mir die Welt erklärt und Nachrichten nahegebracht. Also schon eine ganz prägende Persönlichkeit, TV-Persönlichkeit für mich. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal an dem Platz stehen würde und diese Funktion für andere Leute einnehmen würde.
Also das war kein früher Berufswunsch von Ihnen auf jeden Fall.
Nee, gar nicht. Ich habe nie daran gedacht, Journalist zu werden. Wir hatten auch, es kommt ja schon immer so ein bisschen, glaube ich, auch darauf an, welches Umfeld einen prägt und wen man so trifft. Und bei uns gab es eigentlich keinen großen Kontakt zu Journalisten. Also waren eher mit, keine Ahnung, Politikern, Beamten und so weiter. Also das war das familiäre Umfeld bei uns, was mich irgendwie auch sicherlich ein Stück weit geprägt hat. Also ich habe dann ja Jura studiert und so weiter. Also die Idee, Journalist zu werden, kam bei mir erst relativ spät.
Und per Zufall. Sie hatten auch zwischendurch mal auf einer Bank gearbeitet. Heute sind Sie Vollblutjournalist. Die Tagesschau ist ja eine der wenigen Sendungen, die sich Sprecher leistet. Heißt es im Klartext, Sie sind überhaupt nicht in die Redaktion eingebunden, was zum Beispiel die Auswahl der Nachrichten betrifft?
Also was die Auswahl der Nachrichten anbetrifft, tatsächlich nicht, nein. Also ich mache ja neben der Tagesschau noch eine moderierte Sendung, das Nachtmagazin. Da ist es tatsächlich so, im Gegensatz dazu, dass wir uns nachmittags zu Redaktionskonferenzen treffen, an denen ich auch teilnehme und da tatsächlich auch sagen kann, also die Sendung sehe ich so, oder das ist ein Thema, das ist kein Thema, wollen wir nicht mit dem darüber sprechen. Also da habe ich wesentlich stärker auch die Möglichkeit, mich einzubringen. Bei der Tagesschau ist es tatsächlich, also bei den meisten Dingen nicht der Fall. Ich kann sicherlich sagen, also bei sprachlichen Sachen, entweder, dass sich irgendwas nicht gut aussprechen lässt oder dass irgendwas vielleicht auch nicht stimmt, meiner Überzeugung nach. Aber da sind die Einflussmöglichkeiten sehr gering.
Aber Sie haben ja sicherlich schon mal an einer Redaktionskonferenz da teilgenommen. Nach welchen Kriterien werden die Nachrichten denn ausgewählt bei der Tagesschau?
Na gut, das große Thema ist Relevanz, ne? Dass man natürlich noch runterbrechen kann auf verschiedene Unterpunkte. Also wie nah oder wie fern ist etwas, also welche Bedeutung hat es für uns hier in Deutschland, nur weil etwas, also was heißt nur, aber wenn etwas am anderen Ende der Welt eine wichtige Nachricht ist, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass es auch uns hier betrifft. Ja, also Relevanz ist letztlich das große Thema und da muss man auch immer wieder drüber diskutieren. Das wird ja teilweise noch öffentlich aufgegriffen. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch gemerkt, bei verschiedenen Mordfällen zum Beispiel immer wieder ein problematisches Thema, weil wir eigentlich nicht über Kriminalfälle berichten, aber das haben ja viele verfolgt, dass da manchmal in der vergangenen Zeit die Grenzen so ein bisschen fließend waren, auch hin zu einer politischen Diskussion, die sich darum entsponnen hat.
Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag ganz konkret aus, wenn Sie um 20 Uhr die Nachrichten lesen? Wann fängt der an?
Das ist relativ flexibel. Also das Wichtigste ist tatsächlich, dass man um 20 Uhr in dieser Sendung steht und möglichst fehlerfrei die Sendung dann auch über die Bühne bekommt. Davor, also es gibt eine Studioprobe um 19.30 Uhr, da sollte man dran teilnehmen. Das heißt, da wird eingeleuchtet, also das Licht wird jeweils nochmal eingestellt für jeden Sprecher, jede Sprecherin passend. Dann werden auch die Bilder nochmal kurz durchgeschaut, die auf der Wand hinter einem liegen, dass es auch von der Größe passt, vom Ausschnitt und so weiter. Aber davor ist es einem selbst überlassen, je nachdem, wie lange man braucht. Also Frauen brauchen einfach tendenziell etwas länger, weil man mehr Zeit für die Haare braucht, vielleicht auch irgendwie Augen und so weiter etwas aufwendiger geschminkt werden. Das heißt, die kommen tendenziell früher, aber grundsätzlich, wenn ich sage, ich brauche eine Viertelstunde, reicht es auch, wenn ich um 19 Uhr dort tatsächlich aufschlage. Ich persönlich komme ein bisschen früher noch, wird immer gesagt, wahrscheinlich im Laufe der Jahre schleift sich das so ein, dass man dann auch immer knapper kommt. Aber ja, ich habe schon auch gerne genügend Zeit, vor allem so Aussprachegeschichten nachzuschauen. Da kann mal nichts dabei sein, was irgendwie schwierig ist, aber dann gibt es auch immer wieder Tage, da sind einige Worte oder Namen, da muss man doch nochmal ein bisschen schauen und vielleicht auch irgendwo anrufen und nachfragen.
Und um 20.15 Uhr fällt dann der Hammer und Sie legen die Füße hoch.
Naja, wir haben ja noch den Nachrichtenblock in den Tagesthemen. Dann gibt es je nach, also die Tage sind nicht alle gleich. Dann gibt es manchmal noch Online-Nachrichten, die man sprechen muss. Manchmal gibt es ja auch davor schon eine Ausgabe, die im Ersten stattfindet, also auch vor der 20 Uhr. Also es ist immer so ein bisschen, kein Tag ist wie der andere.
Trotzdem haben Sie noch Zeit, im ägyptischen Fernsehen zu moderieren? Oder mussten Sie das mit der Übernahme der 20 Uhr Tagesschau aufgeben?
Nee, das musste ich nicht, aber das hat sich schon die letzten Jahre so ein bisschen reduziert, dass ich einmal im Jahr im Grunde runterfahre und wir dann ein paar Sendungen am Stück produzieren, weil es keine Nachrichtensendungen sind, sondern, wenn man so will, zeitlose Themen, die wir da verhandeln. Und aber das kann ich weiter nach wie vor machen. Das ist mir auch wichtig. Es ist ja auch so mein Schwerpunkt. Den habe ich ja auch mitgebracht. Also insofern ist das ja nichts, was jetzt neu dazugekommen ist. Also das heißt, man hat mich ja so genommen. Und da habe ich auch gesagt, ja, das möchte ich weitermachen, solange das möglich ist. Und das macht mir viel Spaß.
Es gibt ja vermutlich nicht allzu viele deutsche Moderatoren im ägyptischen Fernsehen. Wissen denn die ägyptischen Zuschauer, dass sie aus Deutschland kommen?
Ja, doch, also das wissen die schon und das war auch ein, ich nenne es immer den bunte Hund-Effekt. Jetzt vor ein paar Jahren, als ich da angefangen habe, 2011 war das, glaube ich, weil dort noch viel weniger als hier ja inzwischen dass die Sehgewohnheit gibt, dass jemand, der offensichtlich einen anderen Hintergrund hat, dort im Fernsehen auftaucht. Also das sind bis jetzt eigentlich ganz klar dann eben Araber so. Und wenn da der blonde Europäer kommt, dann ist das schon mal sehr, sehr auffällig. Das hat also schon für einige Irritationen gesorgt. Am Anfang haben die Leute gedacht, das ist synchronisiert. Also ich stehe da zwar aber und bewege die Lippen, aber den Text hat irgendjemand anders drüber gesprochen. Ja, also es hat schon viel Feedback gegeben, tatsächlich.
Spannend finde ich ja, dass man ihrem Arabisch das offensichtlich nicht anhört.
Ja gut, da muss man Muttersprachler fragen. Also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. In einer Sendung, die man vorbereiten kann. Also das heißt, ich spreche da nicht spontan, sondern das sind ja Texte, die ich da auch vorher bekomme, die kann ich vorbereiten. Auf Hocharabisch sind die, das kriege ich schon sehr gut hin. Das ist ja auch nicht für Araber sozusagen die übliche gesprochene Sprache. Da ist ja die Trennung zwischen der Hochsprache und der Alltagssprache wesentlich strenger oder noch mal gravierender als bei uns, ne? Also wo man vielleicht mal eine dialektische Färbung hat, aber die meisten Menschen sprechen ja schon Hochdeutsch an sich so. Und da ist also was das Vokabular angeht, die Grammatik, ist es ein viel größerer Unterschied. Das heißt, für viele Araber ist es auch ungewohnt, Hocharabisch zu sprechen und viele haben da auch eine Art Dialekt. Also da fällt es auch nicht so auf. Im Alltagsarabisch hört man das natürlich ganz klar.
Lassen Sie uns mal erklären, wie es dazu kam, dass Sie so gut Arabisch sprechen. Sie sind als Jugendlicher für längere Zeit in Syrien gewesen. Wie kam das?
Gute Freunde von meiner Familie kamen aus Syrien. Also es waren Ärzte, mit denen wir einfach persönlich befreundet waren. Und die haben immer schon während der Schulzeit gesagt, ach, Syrien ist ein tolles Land und komm uns doch besuchen und die Kultur und die Gastfreundschaft und so weiter. Und dann irgendwann habe ich halt gesagt, na gut, dann komme ich jetzt halt. Das war so zum Ende meiner Schulzeit. Da hatte ich noch Zeit bis zum Studium, ein halbes Jahr ungefähr. Und ich weiß gar nicht, ob die wirklich damit gerechnet haben, dass ich mal Ja sage. Es gibt ja so ein bisschen diese arabische Mentalität, dass man immer sagt, mein Haus ist dein Haus. Und man denkt aber so insgeheim, er sagt ja sowieso nicht, ich komme. Und dass ich dann wirklich sage, so okay, dann bin ich nächste Woche da. Ja, aber sie haben das eingehalten. Dann stand ich auf einmal mit 18, 19 in Damaskus. Und was damals wirklich noch eine ganz andere Welt war. Also später gab es ja auch Touristen in Syrien. So Mitte, Ende der 90er. Gab es das nicht. Also da war ich wirklich nochmal viel mehr der bunte Hund. Da gab es gar keine Touristen. Es gab vielleicht ein paar westliche Diplomaten, die man aber auch so nicht im Alltag gesehen hat. Das war sehr, sehr ungewöhnlich damals.
Heute denkt man, wenn man an Syrien denkt, natürlich in erster Linie an zerbombte Städte. Wie schön und wie weltoffen haben Sie Syrien damals erlebt?
Ach, das war schon eine sehr magische Zeit. Einfach auch, weil Geschichte dort so unmittelbar überall stattfand, erlebbar war, die Orte, die Kirchen, die Klöster, auch die Moscheen, diese Altstadt, also ich und eben so unberührt. Also natürlich kannte ich auch Altstädte, andere Mittelmeerorte, ob das jetzt Rom war oder irgendwo in Italien, Spanien und so weiter. Aber es ist halt so ganz anders gewesen, weil es überhaupt nichts Touristisches hatte, sondern einfach die normale gelebte Umgebung für die Menschen dort war. Und gleichzeitig mit dieser sehr orientalischen Kultur, aber gerade auch zu sehen, also es war ja auch eine christlich-syrische Familie, bei der ich gelebt habe. Also im Grunde diese Wiege unserer eigenen Kultur und auch die so ein Teil dieser Wurzeln, die bis uns ja heute hier in Deutschland auch prägen, dort so zu sehen, das fand ich eigentlich ganz besonders faszinierend.
Da wundert es natürlich nicht, dass der Krieg in Syrien und die Flüchtlingskrise Sie ganz besonders beschäftigt haben. Sie sind auf die Idee gekommen, damals ein Format zu machen, haben kurze YouTube-Clips gedreht, Mahaba, Ankommen in Deutschland, wo Sie auf Arabisch mit deutschen Untertiteln den ankommenden Flüchtling erklärt haben, wie das Leben hier in Deutschland funktioniert und was so typisch deutsche Eigenarten sind. Sie sind dafür mit dem Krimi-Preis ausgezeichnet worden. Wie sind Sie auf die Idee zu dem Projekt gekommen?
Naja, also es war so, dass ich damals in Elternzeit war und oder meine Frau und ich gleichzeitig Elternzeit hatten und wir die Flüchtlingskrise sehr intensiv eben vor dem Fernseher oder über den Medienkonsum selbst anfangs mitbekommen haben. Also weniger als arbeitende Journalisten, sondern wirklich aus Zuschauersicht. Und uns war wahnsinnig aufgefallen damals, dass immer sehr viel über Flüchtlinge geredet wurde, dass also diese Krise von Politikern, von Experten und so weiter eingeschätzt und beurteilt wurde, aber Flüchtlinge kaum stattfanden und schon gar nicht als Adressaten. Also es wurde immer von ihnen irgendwas gefordert und wir dachten so, ja gut, also man kann bei Anne Will natürlich viel fordern. Also das wird der syrische, arabisch sprechende Flüchtling, der irgendwo auf der Balkanroute ist, im Zweifel überhaupt nicht mitbekommen. Und ich glaube, es war meine Frau, die dann sagte, na, du sprichst ja Arabisch, die haben alle ein iPhone oder ein Smartphone und werden im Zweifel irgendwie mal Internet haben. Also wenn man die erreichen will, dann so, dann mach das doch. Also wer, wenn nicht du? Und dann haben wir das bei NTV damals mit relativ einfachen Mitteln ausprobiert, hatten gar nicht so große Erwartungen. Und dann wurde das ja unglaublich abgerufen und abgefragt. Es gab ein Wahnsinnsfeedback, auch internationale Sender, also ob das ABC aus den USA war, Al Jazeera, Al Arabiya, also waren auf einmal bei uns bei NTV und haben mich interviewt und über diese Sendung berichtet, die wir da im Netz machen. Also das Feedback war damals wirklich ganz überraschend halt gewaltig.
Sie galten nach diesem Projekt als Brückenbauer zwischen den Kulturen und haben dann nochmal 2017 mit einem ganz anderen Projekt für Aufsehen gesorgt. Sie sind in 13 deutsche Moscheen gegangen und haben zugehört, was dort in der Freitagspredigt gepredigt wird. Hat Sie das sehr überrascht, was Sie da zu hören bekamen damals?
Ja, schon. Also ich war eben ja häufig in Moscheen, auch im Nahen Osten und auch in Deutschland, aber eigentlich nie zu einer Freitagspredigt davor. Also das hatte sich dann einmal mehr oder weniger durch Zufall ergeben, weil ich für NTV RTL, wo ich dann damals noch tätig war, über ein Religionsthema berichten sollte und dann aber auch zum ersten Mal eben bei einer Freitagspredigt dabei war und dort in dieser ersten Situation ganz problematische Schriften dort entdeckt habe. Und wir waren da ganz offen. Also wir haben ja auch gefragt, können wir hier drehen? Wir sind Journalisten, wir möchten über das und das berichten. Und wir wurden da also reingelassen. Umso überraschter war ich da, also ganz selbstverständlich irgendwelche antisemitischen Schriften ausliegen zu sehen. Und bin dem dann doch mal nachgegangen und bin willkürlich und ohne jetzt mir bestimmte Moscheen rauszusuchen, wann immer es meine Zeit zuließ, am Freitag in Freitagspredigten gegangen und war schon überrascht, dass eigentlich jedes Mal es schon mehr oder weniger problematische Predigten aus meiner Sicht gab. Manchmal waren die ganz indiskutabel, dass da also vor dem Leben im Westen ganz explizit gewarnt wurde und vor Christen und also man soll sich auch von christlichen Festen fernhalten und so weiter. Oder eben ganz eigenartige Themen behandelt wurden, wo es doch darum ging, so die Menschen einfach fernzuhalten von der Umgebung draußen. Also so ein bisschen indirekter. Also es war nicht islamistisch, also es wurde nicht zum Heiligen Krieg aufgerufen. Aber ich hatte gerade in dieser Situation damals, wo ja auch sehr viele in Deutschland sich bemüht haben, Brücken zu bauen, Integration zu ermöglichen. Ja, also dann in den Moscheen immer nur gesagt wurde, also Achtung, bleibt diesen Leuten und diesem Land fern.
Ihr könnt nicht Muslime und Demokraten sein, war damals ein zentraler Satz, den Sie gehört haben.
Genau, das war in einer Predigt, ja.
Ein Islamwissenschaftler hat Ihnen damals davon abgeraten, das, was Sie gehört haben, zu veröffentlichen, weil er meinte, Sie würden damit die Gräben nur vertiefen. Haben Sie damals darüber nachgedacht, das deshalb sein zu lassen?
Ja, also man muss ja sagen, so die Reaktionen auf das Buch waren ja auch sehr unterschiedlich. Wobei ich interessant fand, dass es gar nicht unbedingt die Moscheegemeinden waren, die das verurteilt haben. Ganz im Gegenteil, da kam auch viel Zuspruch, die gesagt haben, ja, wir haben ein Problem damit. Und also da gibt es, glaube ich, schon bei vielen Muslimen und bei auch vielen Moscheegemeinden Bewusstsein dafür, dass vielleicht sich der Islam und auch die Lehre zumindest in irgendeiner Weise mit der Umgebung hier auseinandersetzen muss und dem irgendwie auch näher kommen muss. Also die wirklich extrem mich attackiert haben und ich also auch diffamiert haben, waren tatsächlich in erster Linie einzelne Journalisten oder einzelne Islamwissenschaftler, also die da gesagt haben, da kriegt man Applaus von der falschen Seite, deswegen kann man das nicht, darf man das nicht publizieren. Und das halte ich aber für, also das aus journalistischer Sicht geht das gar nicht. Ja, also ich kann nicht zuerst fragen, wer könnte denn anschließend vielleicht meine Berichterstattung gut oder schlecht finden und danach richte ich sie aus. So. Und das ist ja eine Tendenz, die seitdem zumindest, glaube ich, nicht weniger geworden ist.
Jetzt haben Sie aktuell einen Roman geschrieben, der auch ja sehr umstritten sein wird, denke ich jetzt mal. Die Kandidatin, Inhalt, eine Muslima kandidiert in einem fern oder nicht allzu fern Deutschland für die ökologische Partei als Bundeskanzlerin in einem Land, in dem Diversität quasi Staatsdoktrin ist und das total gespalten ist. Wie viele Gedanken haben Sie sich vorher darüber gemacht? Was kriege ich für Reaktionen, wenn ich das veröffentliche?
Das ist interessant, weil das bisher tatsächlich immer die erste Frage gewesen ist in Gesprächen. Oder manchmal auch so ein bisschen, wie viel Mut braucht man dafür? Also ich finde, dass das offenbar das Erste ist, was einem als Frage doch einfällt, ist ja schon recht bezeichnend für ein gesellschaftliches Diskussionsklima, was offenbar inzwischen herrscht oder zumindest irgendwie erwartet wird. Also ich selber versuche nach wie vor, mich nicht davon beeindrucken zu lassen, was vielleicht irgendwo bei Twitter, Facebook oder irgendwo sonst aufploppt, weil ich diesen Einfluss einfach für sehr toxisch halte und für sehr gefährlich, eben zu gucken, welche Welle baut sich da irgendwo sozialen Netzwerken auf, und danach gucke ich, was ich schreibe oder nicht schreibe. Also mir geht es wirklich darum, auch multiperspektivisch mal immer wieder über den Tellerrand zu schauen. Jetzt konkret bei diesem Buch. Ja Gott, also ich meine, wer, wenn nicht wir als Journalisten, sollen Debatten anstoßen, ne? Also das gehört eben auch dazu. Also, und wenn man sich drin reibt, dann ist es ja auch ein Teil dessen, worum es geht.
Sie hatten in der Zeit eine Diskussion mit der Journalistin und Publizistin Kula Mariam Hübsch, Autorin von Büchern wie Unterm Schleier die Freiheit. Und die sagte zum Beispiel, ihr Buch hätte was von einem Sarrazin in Romanform. Trifft sie sowas nicht?
Ach, ich denke dann manchmal so, ja Gott, also wenn man dann so pauschal irgendwas sagt, dann sind einem vielleicht auch die Argumente ausgegangen. Also weil, was heißt das jetzt? Also, und auf die Frage, ich habe dann ja nachgefragt, wo sehen Sie das jetzt genau, fand ich, wurde es ein bisschen vage. Das sei der Grundtenor, glaube ich, oder der Grundton, hat sie dann gesagt. Das kann man natürlich immer irgendwo rauslesen, wenn man es möchte. Von daher, es geht ja auch gar nicht so sehr nur um den Islam. Also die Szenerie in dem Buch ist sicherlich eben diese muslimische Kanzlerkandidatin. Aber es geht ja viel mehr um, sagen wir, kritische Punkte des Zeitgeistes in dem Buch. Ja, da ist also eine Sprachdoktrin, die sehr viel noch zugespitzter ist als heute. Also nicht nur die Gendersprache, die selbstverständlich ist, sondern es werden bestimmte Framings benutzt. Also man spricht nur noch von der Friedensreligion des Islam, um also da nicht negative Assoziationen zu wecken. Ne? Also es gibt ein sehr ausgeklügeltes Quotensystem, etwas, worüber wir jetzt ja auch schon diskutieren. Diversität wird gesetzlich festgeschrieben. Man singt vor der Eröffnung der Bundesliga die Diversity-Hymne und nicht mehr die Nationalhymne. Also arbeitet mit Überspitzung bei ganz, ganz vielen Themen, von denen also dieser muslimische Aspekt letztlich nur einer ist.
Was hat Sie denn dazu gebracht, dieses Mal einen Roman zu schreiben? Das ist ja Ihr erster Roman. Vorher hatten Sie nur Sachbücher geschrieben.
Ich hatte zunehmend das Gefühl, ja, wir schreiben schon sehr viel und streiten auch sehr viel über Gegenwart und nähere Vergangenheit. Also das, was eben da Themen sind, unter anderem die ich gerade erwähnt habe. Aber also es wurde in mir immer lauter die Stimme, ja, wo geht's denn hin? Also wenn man jetzt die Entwicklung fortschreibt, also die Polarisierung, die wir jetzt schon sehen, die auch nicht geringer geworden ist in den vergangenen Jahren, was passiert, wenn das weiter zunimmt? Wo kommen wir dahin und was muss man vielleicht tun, damit es nicht so weit kommt? Also diese Fragen wurden immer lauter und da hilft mir ein Sachbuch, fand ich, nicht mehr weiter. Also ich habe mir wirklich diese Szenen und Situationen, die im Buch stattfinden, die sah ich einfach vor mir als offene Fragen. Also was bedeutet es denn, wenn man lauter Quotierungen aufmacht? Also für Menschen mit Migrationshintergrund, für Frauen, für Menschen mit Behinderung, für Muslimas, für Frauen mit Kopftüchern. Also es sind ja alles Gruppen, die für sich Teilhabe fordern, was ja auch gut ist. Aber wir reden immer mehr darüber, dass das über Quoten stattfinden will. Was heißt denn das? Und wenn ich nur 4 Jobs habe, aber 5 Quoten, ja, wie will ich denn dann die Jobs verteilen? Also wer kriegt sie dann? Der mit den meisten Quotenpunkten oder wonach funktioniert es dann? Also, und macht man sich überhaupt noch genügend Gedanken, das mal also konkret auch durchzudenken? Also welche Ungleichheit und Ungerechtigkeit bringt das hervor, weil man schafft ja exotisierende Kategorien letztlich auch. Ne? Also nicht jede Muslima ist gläubig und trägt ein Kopftuch, aber eine Tendenz, die ich jetzt schon sehe, ist ja auch, dass wenn man eine Muslima als Sinnbild für Diversität abbilden will, dann ist es immer oder fast immer die Muslima mit Kopftuch. Also das ist ja auch nicht in sich divers, also sondern komplett widersprüchlich letztlich. So. Aber diese Diskussion, finde ich, die findet eigentlich nicht statt. Also es wird immer sehr auf den positiven Effekt von Quoten, den es angeblich geben soll, abgespielt. Aber die Problematiken doch ziemlich weit ausgeblendet.
Aber bisher gibt es doch außer der Diskussion um Frauenquote diese harten Quotendiskussionen, die in Ihrem Buch stattfinden, nicht.
Naja, sie laufen sich warm, wenn man so möchte. Also schon als das Buch fertiggeschrieben war im September, anschließend gab es die doch ernst gemeinte Diskussion um eine Migrantenquote in der öffentlichen Verwaltung in Berlin. Und sie ist noch nicht explizit festgeschrieben, aber über Diversifizierungsinitiativen findet sie zumindest als noch nicht verbindliche Quote, aber als Leitschnur auch in vielen Medienanstalten, zum Beispiel inzwischen Eingang. Also ich glaube, da muss man jetzt nicht noch dreimal die Kurve weiterdrehen, um zu schauen, dass es oder dahin zu kommen, dass es wirklich so etwas wie eine richtige Quote geben wird.
Im Buch geht es ja auch darum, wer ist denn ja Migrant und wer gilt schon nicht mehr als Migrant. Wenn jemand eine weiße Hautfarbe hat, ist er dann migrantisch genug. Sie haben das zum Beispiel bei einer Freundin persönlich erlebt, die aus Polen kam.
Genau, ist richtig. Das war einer der Anlässe, mich damit mal auseinanderzusetzen. Eine Bekannte, die sich um einen Job beworben hatte und den ich bekommen hatte mit der Ansage, sie habe ja keinen Migrationshintergrund. Daraufhin hatte sie gesagt, doch habe ich, ich habe nicht mal einen deutschen Pass, ich bin Polin. Und da wurde ihr gesagt, das reicht nicht, man muss es sehen. So, und die sich fürchterlich darüber aufregte und sagte, naja, ich werde hier als privilegierte weiße Frau dargestellt, die kam aber aus ganz einfachen Verhältnissen und hat sich hochgearbeitet. Und deswegen also so Quoten, ich habe auch da mit Kolleginnen oder mit anderen Personen viel drüber diskutiert, bis ich zu dem Schluss für mich gekommen bin, das so klar zu sagen. Quoten, glaube ich, schaffen zwangsläufig neue Ungerechtigkeiten, weil nicht alle Menschen einer Gruppe eben wirklich zwangsläufig diesem Stereotyp entsprechen. Auch nicht beim weißen Mann. Was ist denn mit dem rumänischen Waisenkind? Ja, der mag vielleicht hier als weißer Mann im Alltag rumlaufen, aber da würde doch niemand ernsthaft behaupten, dass der nun privilegiert ins Leben gestartet ist. Ja, oder andererseits die milliardenschwere Scheichtochter aus den Golfstaaten, die mag dann mit dem Kopftuch oder im Schleier und als Muslima irgendwie im Westen unterwegs sein, aber eine Milliarde auf dem Konto haben, da kann man auch nach bestem Willen nicht sagen, die ist jetzt unterprivilegiert. Also Quoten können gar nicht den Einzelfall, den einzelnen Menschen entsprechend würdigen und deswegen habe ich da inzwischen doch eine sehr kritische Haltung.
Sie zeigen auch noch andere Dinge, die Sie bedenklich finden, bilden Sie in dem Roman ab. Ein Bild ist eben diese wahnsinnig gespaltene Gesellschaft, die es da gibt. Es gibt dort einen militanten Rechtsextremismus. Die Kanzlerkandidatin überlebt nur knapp einen Anschlag. Und es gibt aber eine genauso gewaltbereite Szene, die für Diversität und die Ideologie absoluter Gerechtigkeit steht. Gespräche zwischen den beiden Gruppen sind schier nicht mehr möglich. Worin sehen Sie denn aktuell Indizien, dass wir uns auf so eine gespaltene Gesellschaft zubewegen?
Auf verschiedenen Ebenen. Also zum Beispiel auch in der Tendenz, dass sich Menschen versuchen, wenn man so will, abzuschotten. Also weil sie vielleicht Angst haben vor dem, was draußen an Debatten stattfindet, die Entwicklung auch nicht gutheißen. Ganz konkret Menschen, die Geld haben. Also ich zeichne in dem Buch auch ein Szenario, dass es immer mehr gated communities gibt, dass sich also ganze Stadtteile letztlich umzäunen und mit Einfahrtkontrollen versehen, weil die Reichen lieber hinter hohen Mauern bleiben möchten und dort ihr Leben so gestalten wollen, dass sie eben frei sind von diesen staatlichen Quotierungen und Regelungen, die draußen herrschen und auch von dem Chaos, was letztlich dort gesellschaftlich herrscht. Und ich finde, diese Tendenz, die gibt es schon. Also wenn Sie in München schauen, wenn Sie in manchen Teilen von Berlin-Mitte schauen oder hier in Hamburg, im Hamburger Westen, da igeln sich die Reichen ein in bestimmten Gegenden. Noch nicht mit einer Mauer, die wirklich um Stadtteile herum sind, aber es gibt schon sehr gut abgeschirmte Wohngebäude, Wohnblöcke. Und ich glaube, dem liegt schon irgendwie der Wunsch zugrunde, bei vielen, ob bewusst oder unbewusst, ich möchte mich abkapseln, ja. Also ich möchte hier eine sichere Umgebung für mich, ja. Eine selbstbestimmte Umgebung, wenn man so möchte. Oder da, wo ich das so mit meinesgleichen gestalten kann. Und dann gibt's, das ist sozusagen der softe Teil. Und da gibt's natürlich den wesentlich extremeren Ansatz der Reichsbürger und natürlich problematischen Ansatz, die wirklich ja dieses Land gar nichts mehr davon erwarten, von dieser Demokratie, von dieser Gesellschaft und letztlich wirklich sowas wie ein Staat im Staate aufmachen wollen oder schon in so einer Welt leben. Und es gab ja auch da schon ein ganzes Dorf, ich glaube in Schleswig-Holstein war das vor ein, zwei Jahren, so bin ich auch auf diese Idee gekommen, das weiter auszubauen gedanklich, wo sich Leute eigentlich wirklich abkapseln wollten. Die wollten dann ein eigenes Dorf schaffen, wo sie unter sich sind, nur noch ihr Leben und im Grunde mit dieser Welt, von der sie nichts mehr erwarten, abgeschlossen hat.
Im Roman gilt ja jeder, der der herrschenden Diversitätsideologie widerspricht, als unmoralisch, als reaktionär, als rechts. Würden Sie sagen, auch das ist eine Tendenz unserer Zeit?
Naja, das Aburteilen und eben nicht mehr wirklich sachlich und differenziert inhaltlich zu argumentieren, das sehen wir ja, glaube ich, schon im Alltag. Also da war gerade das Beispiel mit diesem Sarrazin-Vergleich im Interview ein sehr gutes dafür. Oder dass auch geschaut wird, wer hat mal irgendwo was geliked in irgendeinem sozialen Medium. Und es gab ja auch schon so Analysen, wer die Tweets von irgendwelchen Leuten teilt, um dann Rückschlüsse zu lassen, welchem politischen Spektrum sie zuzuordnen sind. Das finde ich, das sind hochproblematische Tendenzen. Also dass man Leute durchleuchtet auf Followerschaften oder auf Zustimmung, um dann sie einer politischen Couleur zuzuordnen. Also das habe ich in dem Roman zum Beispiel auch weiter gedreht, so als Schreckensszenario, dass man irgendwann das institutionell macht. Also bevor ich einen Job bekommen will, muss ich mich einer Analyse unterziehen, wo meine Aktivitäten im Internet durch einen Algorithmus analysiert werden und dann wird anschließend gesagt, okay, der ist rechts oder der ist links, ja, weil geschaut wird, was habe ich da geliked, mit wem bin ich vernetzt und so weiter. Das ist auch eine Zuspitzung, das ist auch eine Überspitzung, aber ich finde, in Ansätzen gibt es das ja schon und auch nicht, um dann irgendwie kritisch zu argumentieren, sondern um sehr schnell mit Labeln zu arbeiten und das ist natürlich schwierig.
Zumal, wenn die Leute eben immer ein Label aufgeklebt bekommen, sie halt irgendwann sagen, okay, dann bin ich das wohl, ja, dann bin ich wohl links, dann bin ich wohl rechts.
Ja, genau, also auch das ist ein bisschen anekdotisch, aber ja klar, es sind so viele Eindrücke, die ich da schon auch verarbeitet habe und weil ich das auch sehe, also da gab es auch eine Szene während der Proteste in Chemnitz, die mich unglaublich da inspiriert hat, wo ein Reporter eine Frau interviewt hatte, die, also in Chemnitz, wir erinnern uns, da standen sich linke und rechte Demonstranten tatsächlich mehr oder weniger direkt gegenüber und großer medialer Aufmerksamkeit und da wurde halt eine Frau von einem Reporter gefragt, weswegen sie denn bei den Rechten steht. Und da sagte sie, ja, eigentlich wollte ich gar nicht unbedingt demonstrieren, ich war nur gerade auf der Straße und dann kam ich hier hin und dann fragte mich der Polizist, links oder rechts? Und da musste sie sich entscheiden, ja. Also, und das dachte ich, ja, das ist eine Gefahr, wo wir darauf hinsteuern. Also, dass es gar nicht mehr unpolitisch geht und dass man sich auch bekennen muss, letztlich, ja.
Also, dass diese breite Mitte, die vielleicht gar nicht so wahnsinnig politisch ist, wegbricht in Deutschland.
Genau, ja.
Eine weitere Gefahr, die Sie auf die Spitze treiben in Ihrem Roman, ist das Thema Political Correctness. Der Mitbewerber der christlichen Gegenpartei bei der Bundestagswahl, wie sie bei Ihnen im Buch stattfindet, sagt bei einer Diskussion im Fernsehen das K-Wort, ja, Kopftuch statt Hijab. Das ist natürlich tatsächlich eine völlige Überspitzung, aber damit ist seine politische Karriere im Prinzip gelaufen. Beobachten Sie, Sie führen ja auch viele Interviews mit Politikern, in den letzten Jahren zunehmend, dass die wirklich jedes Wort, das sie öffentlich sagen, auf die Goldwaage legen und auch legen müssen, um nicht danach zerfleischt zu werden?
Ja, das ist so das eine, aber dass auch nachträglich sozusagen, wenn etwas gesagt wurde, unglaublich problematisch diskutiert werden kann. Also etwas, was jetzt gerade aktuell war, waren die Äußerungen im Zusammenhang mit Hans-Georg Maaßen, beziehungsweise ob er jetzt antisemitische Parolen oder Inhalte verbreitet hat oder nicht, also oder Codewörter von Rechten ging, die er verwendet haben soll oder die er geteilt haben soll. Also da wurde ja doch mit einigem zeitlichen Abstand jetzt versucht, diese Wörter so zu interpretieren, dass daraus eine Gesinnung klar würde. So. Und das, also das ist ja nicht mehr so, dass man sich nur vorüberlegen muss, was sage ich eigentlich, sondern auch bei gesagten Wörtern kann doch eine Diskussion, eine ganz schwierige, problematische Diskussion entfachen. Also auch da sehe ich, dass für mein Buch eine Grundlage da ist, wo wir schon relativ weit fortgeschritten sind.
Wie sehen Sie das in dem aktuellen Fall mit Jens Lehmann, Dennis Aogo und Boris Palmer? Wären die auch ein Beispiel dafür?
Also ich glaube, da haben sich alle nicht so wirklich mit Ruhm bekleckert. Wobei, ja, ich glaube, das muss man schon differenziert sehen. Natürlich ist immer die Frage, also Äußerungen, die im privaten Kontext offenbar, so wie ich das verfolgt habe, getätigt wurden, ob die so dazu taugen sollten, letztlich beruflich jemanden dann auch, ja, also den Job zu kosten, finde ich nicht unproblematisch. Wobei ich jetzt das konkrete Wort auch nicht benutze, auch nicht im privaten Rahmen. Also deswegen, tue mir da schwer mit. Also ich finde schon, dass man auch in seiner unmittelbaren Umgebung darauf achten sollte, wie man sich äußert. Und auch wenn ich jetzt in dem Buch mit der Angst, bestimmte Worte zu benutzen, ja sehr kritisch ins Gericht gehe, also in dem konkreten Fall, das Wort würde ich auch überhaupt nicht verwenden. Das finde ich ganz schwierig. Aber so doch dieses Hervorkehren von privater Kommunikation ist auch schwierig, ja. Also deswegen, ich finde, das ist in jeder Hinsicht ganz, ganz abschreckendes Beispiel dafür, in welch schwieriges Fahrwasser wir uns begeben.
Ihr Roman enthält ja auch viele medienkritische Elemente. Wie viel Schuld tragen Journalisten, dass es so ist?
Ich würde sagen, aus der Jetztzeit, wir reden jetzt wieder nicht über die Funktion, sondern über die Gegenwart. Bei den meisten Medien, ob das jetzt Nachrichten sind oder auch politische oder Nachrichtenmagazine und so weiter, da würde ich schon sagen, da fühlen sich die Menschen in klassischen journalistischen Arbeitsweisen verpflichtet. Ja, also das kann ich aus meiner unmittelbaren Umgebung ganz klar so sagen. Aber ich sehe einzelne schwierige Ansätze, die leider aber auch zunehmen und die vor allem, das muss ich leider sagen, bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen zunehmen.
Also
dass, naja, dass Leute Journalist werden, weil sie sagen, ich will was verändern. So, erstmal mit diesem Ansatz. So, und dann auch tatsächlich gibt's ja Einzelne, die dann irgendwie bei den Grünen volontiert haben und dann aber auch nur noch Artikel schreiben über die Grünen und wie ich finde, tatsächlich auch sehr, sehr positiv verortet grundsätzlich. Ne? Und oder ja, ich meine, es ist ja schön, dass man Frau Baerbock interviewt, muss man ihr dann anschließend applaudieren. Also es gibt auch sicherlich auf der anderen Seite des politischen Spektrums eine Tendenz, eben doch tatsächlich bestimmte Stimmen hervorzuheben. Kehren und da mehr Raum zu geben für, keine Ahnung, konservativere Einschätzungen. Ja, also das ist jetzt nicht nur, das ist nicht nur eine, wie soll ich sagen, eine linke Journalie, die da stattfindet, sondern insgesamt so eine Tendenz, die ich sehe.
Dass sich Journalisten zu sehr gemein machen mit Politikern, meinen Sie?
Ja, oder zumindest mit einer Überzeugung, wenn ich mir so sogenannte junge Angebote anschaue, ob das jetzt von der Süddeutschen ist oder von anderen Medien, also wenn man nur das liest, vielleicht wenn man noch andere Medien konsumiert, dann relativiert sich das. Aber wenn man nur auf Seiten wie diesen jungen Angeboten unterwegs ist, frage ich mich schon, was für ein Weltbild bekommt man denn da? Also da gibt es einzelne Rubriken nur über Gendergerechtigkeit, über Transsexualität und Klimakrise. Also da findet, sagen wir, eine politische Berichterstattung aus einer zurückgenommeneren Sicht eigentlich nicht mehr wirklich statt. So. Und also da geht es wirklich nur noch um Haltung, um Überzeugung, um oder wie der Stern jetzt auch sagt, sie möchten jetzt aktivierenden Journalismus machen. Was ich also nicht nur schwierig für den Stern finde, was sie mit ihrer eigenen Marke machen, müssen sie ja wissen, ja, aber für das Ansehen des Journalismus in einer Situation, wo wir jetzt schon sind, wo es eine große Medienskepsis gibt, allgemein ganz, ganz, ganz gefährlich und problematisch. Also nochmal, also das sind noch einzelne Beispiele, die ich jetzt aber auch klar benenne, weil ich finde, man muss da auch mal drüber sprechen. Aber im Moment würde ich doch sagen, die ganz überwiegende Arbeit von Journalisten ist noch den klassischen Grundsätzen verpflichtet. Aber eben, also man muss mal drüber reden, wo das hingeht.
Würden Sie denn in einem Deutschland, das so ist, wie Sie es im Roman schildern, leben wollen?
Naja, das ist so letztlich das Gefühl, was ich ja, oder die Frage, die ich so erzeugen möchte bei Lesern. Also, weil letztlich bei vielen der Dinge, die wir diskutieren, ob das jetzt Gendersprache oder Gendergerechtigkeit ist, Teilhabe, Quoten und so, es geht ja doch eigentlich letztlich immer um den Wunsch, gerecht zu sein. Ja, also auch diejenigen, die das fordern, die wollen eine gerechte Gesellschaft. Ja, das heißt ja auch gendergerechte Sprache. Also da heißt es ja nicht irgendwie Terror oder Diktatur oder, also das ist ja, dem liegt ja irgendwie ein positiver Ansatz zugrunde. Und auch, ich würde auch sagen, es kommt ja grundsätzlich aus einer Ecke, die ich absolut positiv finde. Also es ist ja gut, dass heute Frauen ganz andere Möglichkeiten haben und auch in vielen Berufen, sicherlich noch nicht überall, wirklich gleichberechtigt sind oder dass auch in unserem Land, wenn man sich umschaut, doch die meisten Menschen irgendwie Zugang haben zu beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten. Sicherlich noch nicht so gut, wie man sich das idealerweise wünscht. Aber da hat sich ja schon vieles getan, was ich auch absolut gut und richtig finde. Ja, ich sehe nur, dass wir an einem Kipppunkt sind. Ne? Also, dass man nur dadurch, dass man Gutes will und es immer verbissener will und immer mehr und schneller und mit härteren Regeln, dass dann letztlich die Gerechtigkeit, die man vielleicht erreichen und erzeugen will als Gesellschaft, nicht erreicht wird, sondern es in was Destruktives kippt. Also, dass man tatsächlich Unterschiede wieder mehr betont und Gräben vertieft und Menschen in die Polarisierung treibt letztlich. Und ich glaube, das wollen die wenigsten. Das möchte ich nicht. Das möchten hoffentlich die meisten Leser nicht, wenn sie das mal so als Szenario in einem Roman sehen und lesen. Da ist die Frage ja gut, wie steuert man dagegen? Ne?
Lassen Sie uns am Ende mal von dem zumindest sehr problematischen Zukunftsbild von Deutschland, das Sie im Roman schildern, ein positives Deutschlandbild von Deutschland nach Corona zeichnen. Wie sehe denn das Deutschland aus, in dem Sie, Konstantin Schreiber, gerne leben würden?
Ach, das, ob man das so schnell am Ende irgendwie mal runterreißen kann. Nein, es gibt ja viele positive Dinge und zählen sicherlich auch dazu, dass, weil ich mich gerade so doch ja durchaus kritisch zu Vielfalt und Diversität geäußert habe. Also ich empfinde es zum Beispiel auch als durchaus angenehm, dass man in Deutschland so viele unterschiedliche Menschen inzwischen treffen kann und Gegenden in unseren Städten hat, die auch so anders sind. Also wo ich auch eine andere Kultur, andere Identitäten und so weiter kennenlernen kann. Das finde ich schon wirklich gut. Das macht mir gerade im Sommer in Berlin oder in Hamburg Spaß, wenn man auch mit Freunden dann hoffentlich nach Corona wieder weggehen kann und unterwegs ist. Also man kann heute auch ein südländisches Lebensgefühl in Teilen von deutschen Städten haben. Das finde ich jetzt erstmal ganz positiv. Also da freue ich mich tatsächlich ganz konkret drauf. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir auch wieder mehr über soziale Ungleichheit sprechen, unabhängig von Abstammung oder Diversität oder nicht oder so, sondern ich glaube, das ist ein großes Thema, was sich während Corona eindeutig nochmal gezeigt hat. Ja, dass wir irgendwie gucken, wie können wir soziale Risse kitten und mehr Menschen wieder mitnehmen. Aber ich hoffe, dass wir alle vor allem auch so ein bisschen Lebensfreude vielleicht daraus entwickeln und mitnehmen und vielleicht einfach auch ein bisschen mehr so uns genießen und es zu schätzen wissen, wo wir sind und mit wem wir jeden Tag zu tun haben. Also ein bisschen positive, aus dieser Krise positive Energie mitzunehmen.
Sie wurden mal gefragt, was Sie nach Corona planen. Da haben Sie gesagt, Sie würden gerne Reise machen mit Ihrer ältesten Tochter und mit Ihrem Vater nach Island. Wieso Island?
Ach, wir kennen Island sehr gut, weil wir eine Partnerschule auf Island hatten, wo ich zur Schule gegangen bin. Da war ich bei Gastfamilien und mit Jugendfahrten im Sommer immer unterwegs oder auch manchmal mehrmals im Jahr. Mein Vater war auch ein paar Mal mit als Jugendbetreuer und ich habe auch Freunde dort. Und meine Tochter ist wirklich wahnsinnig pferdeverrückt und das trifft sich dann ganz gut. Das ist sozusagen dann Urlaub für uns drei und das machen wir auch.
Dann werden Sie mit der Tochter auf dem Island-Pony reiten.
Ich bin nicht ganz so ein großer Reitfan, aber ich mache es dann trotzdem, ja klar.
Herr Schreiber, am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Dankeschön für unseren Gast, dass er sich Zeit genommen hat für die Sendung. Sie bekommen Postwänden zugeschickt, einen brandneuen Reiseführer Island mit tollen Fotos.
Nein.
Dann können Sie schon mal ein bisschen träumen, bevor es soweit
ist,
dass Sie tatsächlich reisen können.
Ja, das passt. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.